Positano, Italien, September 1963. Montags gehe ich hinunter zum Friedhof. Das ist etwas, das ich mir in den letzten Monaten angewöhnt habe. Ich folge dem gewundenen Fußweg, den Schritte über die Jahrhunderte hinweg in das Kliff gegraben haben, und meine Ledersandalen wirbeln in der trockenen Septemberhitze Staub auf. Es geht eine steife Brise. Es raschelt in den Olivenbaumblättern, und durch die schwankenden Äste hindurch erhasche ich immer wieder Ausblicke auf das strahlende Blau des Meeres. Ich spüre, wie es zu einem verletzlichen Teil von mir durchdringt, wie immer, wenn es mich auf diese Art überrascht, nichts ahnt und gedankenlos. Der Weg geht in die von der Sonne ausgebleichte Steintreppe über, die mich den Rest des Weges das Kliff hinunter und vor die schmiedeeisernen Flügel des Friedhofstors führt, die einladend offen stehen. Dahinter warten die Toten, nicht innerhalb der Ordnung flacher Linien und Granitgrabsteine wie auf einem englischen Friedhof, sondern auf den ersten Blick in einem zusammengewürfelten Durcheinander. Genau wie das Dorf muss sich auch der Friedhof der Natur unterwerfen und das Beste aus dem machen, was zur Verfügung steht. Verschnörkelte Steinkreuze und flache Grabmäler aus Backstein stehen Seite an Seite mit einfachen, unbeschrifteten Urnen. Und dann kommt die Reihe von Heiligengräbern, die den Toten vor der gleißenden Sonne über uns Schatten gewähren. Diese Grabsteine, die sich an die Klippe klammern, sind wie ein Spiegelbild von Positano selbst. Der Tod imitiert auf diesem steil abfallenden Boden das Leben. Ich trete in die Kühle des Mausoleums und schreite durch die gespenstischen Reihen, in denen die geschwungenen Buchstaben eines jeden Namens danach verlangen, gelesen und zur Kenntnis genommen zu werden. Ein ganzes Leben voller Liebe, Leid, Geheimnisse und Lügen, reduziert auf eine einzige Textzeile. Ich wende den Blick ab und gehe weiter. Niemand, den ich geliebt habe, liegt hier. Als ich wieder ins Sonnenlicht hinaustrete, erreiche ich mein endgültiges Ziel, einen von einer niedrigen Mauer gesäumten Pfad um die Friedhofsgrenze, von dem aus ich ganz Positano überblicken kann, das sich vor mir erstreckt wie auf einer Postkarte. Es sieht genauso aus wie in der Broschüre, die mir Spencer vor unserer Hochzeit vor die Nase gehalten hat. Ich erinnere mich noch genau an die Aufregung, die mich beim Anblick der Farbenpracht und der scheinbar planlos verschachtelten und über den Hang verstreuten Gebäude überkam. Die Villen und Hotels wirkten so, als wären sie von Strand aus übereinander gestapelt worden, wie ein aus Kinderspielzeug errichteter Turm. »Das sieht gar nicht echt aus«, rief ich. Da wuschelte er mir durchs Haar, wie er es immer macht, mit einer Mischung aus Bewunderung und Herablassung. »Ich verspreche dir, das ist es. Du wirst sehen.« Und er hatte recht. Letztlich war es echt. Auch wenn es vielleicht besser gewesen wäre, es wäre es nicht gewesen. Für uns alle. Auf der niedrigen Steinmauer ist ein Geländer angebracht worden, das die Leute davon abhalten soll, sich beim Betrachten der Aussicht zu weit vorzulehnen. Es wäre nur zu leicht, sich von dem strahlend blauen Meer überwältigen zu lassen, das sich in alle Himmelsrichtungen erstreckt. Selbst Menschen mit Höhenangst fällt es schwer, der Verlockung zu widerstehen. Hier nennen sie es Il Richiamo del Vuoto, den Ruf der Leere. Die Mischung aus Nervenkitzel und Furcht, wenn man sich der Kante nähert und sich für einen Sekundenbruchteil der Vorstellung hingibt, zu springen. Ich trete von der Mauer zurück und wende der schmerzhaften Schönheit all dessen den Rücken zu. Ich werde nun in die Villa zurückkehren, mit diesem frisch in mein Gedächtnis geritztem Bild von Positano, das die zahllosen anderer Bilder überlagert, die zurückreichen bis zu jenem ersten, dem Hochglanzfoto in der Broschüre, mit der alles begann. Später werde ich im Schatten dösen und wie immer von dem Moment träumen, in dem alles eine falsche Wendung nahm. Sie sagen, der Drang zu springen würde einem lediglich den eigenen Lebenswillen vor Augen führen. Vielleicht empfinde ich deswegen beides nicht mehr.
Sie hörten »Er lügt« von Rebecca Taylor McKay, aus dem Englischen von Silke Jellinghaus, gelesen von Anne Dühe, ein Hörbuch des Argon Verlags.